Herzlich willkommen zum Textilwirtschaft-Podcast. Fußball, eBay, Nähmaschinen. Was im ersten Moment nicht viel miteinander zu tun zu haben scheint, war Moritz Schwacks Einstieg in die Geschäftswelt. Mit 14 merkte er, wie gut sich Fußballschuhe und Trikots über eBay verkaufen lassen. Dann überzeugt er seine Eltern, die in dritter Generation ein Fachgeschäft für Nähmaschinen betreiben, Nähmaschinenzubehör auf eBay zu verkaufen. Und schließlich das Geschäft mit einem eigenen Online-Shop für Nähmaschinen noch weiter zu digitalisieren. Mit gerade einmal 22 Jahren entschloss er sich, in Form eines Management-Buyouts das Anlassmodeunternehmen Swing zu übernehmen, in dem er seine Ausbildung absolviert hatte und schnell zum Vertriebsleiter aufgestiegen war. Mit 25 Jahren übernahm er alle Anteile. Auch bei Swing setzte er auf Digitalisierung und stellte unter anderem die Produktentwicklung neu auf. Mit Erfolg. Unter seiner Führung hat das Unternehmen seinen Umsatz verdreifacht. Mit einem Markenrelaunch möchte der heute 32-jährige Moritz Schwack Swing nun in die Zukunft führen. Worauf er dabei genau setzt, ist nur eines der Themen, über das ich jetzt mit ihm im TW-Podcast spreche. Mein Name ist Charlotte Schnitzspahn.
Hey Charlotte.
Hallo. Freut mich, dass du hier in unser Studio nach Frankfurt gekommen bist.
Danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Sehr, sehr gerne. So, ich habe ja jetzt eben schon mal kurz dein Leben zusammengefasst.
Ja, halbes Leben, genau.
Genau, in der Einleitung. Ja, jetzt auch dazu direkt nochmal, also so ein bisschen persönlichen Einstieg. Wie war es denn als so junger Mensch, deswegen habe ich auch eben extra immer so dein Alter dazu gesagt, solch eine Verantwortung zu übernehmen? Hast du da viele Bedenken gehabt oder bist du einfach mit jugendlichem Elan reingestürzt?
Also ich kann so viel verraten. Ich habe in all den Jahren, glaube ich, immer recht gut geschlafen. Also du hattest ja... schon eine gute Grundlage.
Ja, auf jeden Fall.
Du hattest ja gerade schon gesagt, bei mir ging das so los mit der, ich sag mal, Geschäftswelt ein Stück weit mit 14. Und ich glaube, dass ich so in den darauffolgenden Jahren so das Vertrauen in meine Fähigkeiten ein Stück weit gewonnen habe. Und ja, in den darauffolgenden Jahren, beziehungsweise wo ich die ersten Anteile übernommen habe, habe ich so gar nicht viel darüber nachgedacht, was ich wirklich, ja, wenn man so sagt, so irgendwie tue, ne? Also ja, das trifft's ganz gut und ja. Man hat dann mehr funktioniert und einfach gemacht, ne? Wenn ich die Frage heute beantworte, ich glaube, über die Verantwortung oder auch über das Risiko war ich mir zu dem Zeitpunkt gar nicht groß bewusst.
Und wie ist es dir dann gelungen, die Belegschaft so mitzunehmen? Von denen hatten ja sicher viele nicht nur mehr Jahre auf dem Buckel, sondern waren halt auch länger im Unternehmen, ne? Und gerade wenn du dir vieler Dinge nicht so bewusst warst, hast du die dann manchmal auch vor den Kopf gestoßen oder konntest du die gut mitnehmen?
Also ich denke, abgesehen von unseren Auszubildenden zu dem Zeitpunkt, war ich tatsächlich der Jüngste. Und demzufolge waren alle älter als ich, das stimmt
ja,
schon.
Ja, Wahnsinn.
Ich denke, ich hatte das große Glück, dass mich schon alle auf oder nahezu alle aufgrund meiner Berufsausbildung, die ich bei Swing gemacht habe, kannten. Und es ist natürlich einfacher, jemanden zu vertrauen oder Vertrauen aufzubauen, wo, sage ich mal, eine gewisse Grundlage da ist. Und die ersten Jahre, die ich, also ich sag mal so, wie lange ist das jetzt her? 10 Jahre? Die ersten Jahre als Geschäftsführer hat man natürlich, oder gerade in der ersten Zeit, ging es erstmal um eine Bestandsaufnahme. Ich habe sehr, sehr viel zugehört, viel mit den Leuten mich ausgetauscht, gemeinsam Ziele definiert, wo stehen wir, wo wollen wir hin. Was das grundsätzlich natürlich alles vereinfacht hat, den Prozess, wir waren zu dem Zeitpunkt ein recht kleines Team. Du hast natürlich darüber dann einen deutlich einfacheren Zugang zu den Menschen.
Wie viele wart ihr denn und wie viel seid ihr jetzt, dass wir da schon mal so eine Kennzahl haben?
Also wir waren vor circa 10 Jahren etwas mehr als 20 Leute, so 20 bis 25, einschließlich unserer eigenen Logistik, die wir zu dem Zeitpunkt noch komplett selbst betrieben haben. Und heute sind wir um die 70 mit teils eigener Logistik und teils aufgrund der Stückzahlenentwicklung, weil wir die einfach nicht mehr selbstständig handeln konnten, in Dienstleistung.
Ja, enormes Wachstum, über das wir dann auch später nochmal sprechen werden. Aber die Übernahme, die war ja auch so ein Generationenwechsel, ne? Wie gestaltet man da auch so einen Transformationsprozess? Oder habt ihr das gemeinsam gemacht? Wie hat das geklappt?
Also ich würde mal die beiden Begriffe Generationswechsel und auch Transformationsprozess komplett voneinander trennen. Ich sag mal, man hat hier die Möglichkeit, in die nächste Generation ein Unternehmen zu führen und man belässt alles so, wie es ist. Jetzt auch da wieder einige Jahre zurück oder bei mir einige 10 Jahre. Mein Herz hängt wirklich am Fußball und ich spiele seitdem ich glaube 5 bin aktiv im Verein, spiele auch immer noch im Verein. Und ich habe tatsächlich über das Fußballspielen in der Mannschaft gelernt, dass der Mensch oder die richtige Zusammenstellung der Menschen der Schlüssel zum Erfolg ist. Auf dem Fußballplatz ist ja nicht die beste Mannschaft, die die besten Einzelspieler haben, sondern die richtige Zusammenstellung der Charaktere, Fähigkeiten, erfahrenen, jungen Leuten. Und das ist, was aus meiner Sicht eine gute Mannschaft ausmacht. Und das habe ich, sage ich mal, dupliziert aufs Unternehmen. Und genau da haben wir angesetzt. Wir haben am Mindset gearbeitet. Wir haben regelmäßige Meetings eingeführt mit offener Kommunikation. Wir haben Teamworkshops eingeführt, Teambuilding-Maßnahmen regelmäßige, die alle auf freiwilliger Basis waren. Wer dabei war, war dabei. Wer nicht, der nicht. Und vor 2 Jahren haben wir auch tatsächlich unseren ersten gemeinsamen Teamurlaub gemacht.
Ach, wo ging's hin?
In die Türkei.
Ja, schön.
Ja. Nee, es war wirklich cool. Und was wir damit erreichen wollten, also wir hatten vor Ort auch gar kein großfestes Programm, sondern wir wollten damit erreichen, dass, wie gesagt, das Team ist gewachsen, dass sich gerade die Leute so zusammenfinden und das auch bereichsübergreifend. Man hat natürlich eine andere Basis gegenüber seinen unmittelbaren Kolleginnen und Kollegen. Nur das, was ich will, ist der Teamgedanke. Teamgeist und die Identifikation auch mit dem Unternehmen und mit den Kolleginnen. Und deswegen bin ich auch der Meinung, Identifikation ist für mich so, so wichtig. Ja.
Ja, auf jeden Fall. Aber hattest du auch jemanden, an dem du dich in dieser Zeit orientieren konntest? Also gab es da irgendwie Vorbilder oder Mentoren?
Also ich würde sagen, Vorbilder hatte ich nur aus meiner Jugendzeit und das waren alles Fußballer.
Ja.
Aber also ich muss sagen, so einen klassischen Mentor, den hatte ich, der mich in all den Jahren nah begleitet hat bis heute, den hatte ich nicht.
Mhm.
So in den ersten Jahren, wo ich die Anteile übernommen habe, sprich von 22 bis 23, da war ich natürlich, weil wir auch noch gemeinsam das Unternehmen geführt haben, mit dem Klaus Preis, der hat 1992 Swing gegründet und hat mir das Unternehmen, wie du ja schon im Einspieler gesagt hast, veräußert. Da war natürlich ein sehr intensiver und naher Austausch vorhanden, gerade in den ersten Jahren. Ich war halt nur erstmal 22.
Mhm.
Ich würde sagen, um auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, das meiste wurde mir mitgegeben in meinem Elternhaus.
Mhm.
Meine Eltern sind ja auch selbstständig im Nähmaschinen-Einzelhandel. Und das in dritter Generation, im Betrieb gibt es mittlerweile seit etwas mehr als 85 Jahren, da ist natürlich so ein Unternehmen immer ein wesentlicher Bestandteil der Gespräche. Ne?
Mhm.
Und jeden Abend wurde irgendwie über den Betrieb gesprochen und selbst bis heute.
Mhm. Ne? Ja. Jetzt muss ich aber auch doch mal fragen, weil du hast jetzt schon mehrfach den Fußball erwähnt.
Ja.
Ich weiß auch von dir schon, dass du auch eine Leidenschaft für Autos hast. Wie kam das jetzt, dass du in so ein Unternehmen gegangen bist, was Anlassmode herstellt?
Also ehrlicherweise wollte ich das gar nicht. Das ist mehr oder weniger durch einen doofen Zufall entstanden. Mein eigentliches Ziel war ja, ich habe die höhere Handelsschule, sprich Fachabitur im Bereich Wirtschaft und Verwaltung gemacht. Und danach kam so die Frage auf, ob Studium oder Berufsausbildung.
Mhm.
So, ich habe mich dann recht schnell, weil ich aus diesem schulischen Teil unbedingt raus wollte, habe ich mich recht schnell für eine Berufsausbildung entschieden. Die wollte ich ursprünglich in den elterlichen Betrieb machen. Das war wahrscheinlich der größte Fehler, den meine Eltern gemacht haben. Sie haben mir gesagt, nämlich Moritz, sieh zu, dass du deine Berufsausbildung woanders machst.
Mhm.
So, dann habe ich, sage ich mal, gemäß meinen Interessen geschaut, wo soll die Fahrt hingehen? Dann habe ich mich bei Audi in Ingolstadt beworben, bei VW in Wolfsburg, immer als Industriekaufmann. Ich bin nur nie über diese Einstellungstests hinausgekommen. Aber gut, demzufolge habe ich auch meine Meinung bezüglich dieser Tests. Und dann bin ich wirklich durch einen ganz doofen Zufall über ein Gespräch bei der Arbeitsagentur, weil irgendwann hat sich so mit den Monaten, die dann verstrichen sind und Ausbildungsstelle werden ja dann auch recht früh besetzt, habe ich dann das Gespräch da mit der Arbeitsagentur gesucht und die haben mir dann eine Stelle vorgeschlagen bei Swing in Schermbeck.
Mhm.
So, und dann mehr oder weniger standortbedingt habe ich mich dort beworben, wurde zum Gespräch eingeladen und ich bin also ein super ehrlicher Mensch, immer komplett geradeaus. Und wenn dir dann natürlich die Frage gestellt wird, es ist natürlich auch, was soll ein 18-Jähriger oder 17-Jähriger, ich war 17 zu dem Zeitpunkt, was soll ein 17-Jähriger beantworten, wenn dir die Frage gestellt wird, wo siehst du dich in 10 Jahren?
Mhm.
Ne? So, dann habe ich gesagt, ich habe da schon meinen Plan, ich will zurück in den elterlichen Betrieb und ich will den Betrieb in der nächsten Generation weiterführen.
Mhm.
So, da habe ich mich wahrscheinlich bei vielen Unternehmen ins Aus katapultiert. Bei Swing hat es dann geklappt. Ich habe meine Berufsausbildung dort begonnen, mit dem Ziel, die abzuschließen und zurück in den elterlichen Betrieb zu gehen. Hat nicht funktioniert.
Ja.
Und jetzt muss man dazu sagen, ich hatte da am Anfang gar keine Lust drauf. Also das war jetzt für mich ein so unattraktives Produkt. Also ich habe mich immer für Mode interessiert, aber erstens nicht für Damenmode und noch weniger für Anlasskleider.
Mhm.
Ja.
Ja, aber trotzdem scheinst du ja genau der richtige Fit für diese Stelle gewesen zu sein. Was waren denn die ersten Stellschrauben, an denen du gedreht hast, als du jetzt dann die komplette Verantwortung übernommen hast?
Also wir haben das Team an gezielten Stellen verstärkt, insbesondere im Bereich Produkt.
Mhm.
Und dann in der Folge, das sage ich mal, ist so mehr die Einleitung, so im Wesentlichen haben wir an Marke und Produkt gearbeitet. Im ersten Step an Marke, weil dazu muss man verstehen, das Anlassprodukt, das funktioniert meist über Qualität, Passform, Preis, Leistung und dem Look. Aber die Marke, die ist tendenziell zweitrangiger.
Ja.
Und demzufolge haben wir das, wie gesagt, das Kreativteam gezielt verstärkt und haben dann im Bereich vom Produkt an der Design-DNA gearbeitet, an der Kollektionsrahmenplanung, sprich, wie viel Angebot brauchst du, wie viel Menge brauchst du oder wie viel Angebot brauchst du überhaupt der Kollektion, zu welchem Liefertermin, wie gehen wir strategisch mit dem NOS um, wie wollen wir das aufbauen, wie viel Risiko können wir tragen. So, und unmittelbar danach haben wir uns intensiv mit der Marke beschäftigt. Viele werden sagen, ist nicht so ganz die richtige Reihenfolge, nur für uns war es, wie ich schon eingangs sagte, Anlass funktioniert übers Produkt.
Mhm.
So, oder ich sag mal auch, so ein gewiss die Akzeptanz oder die Relevanz gegenüber unserem B2B-Kunden zu verändern. Und man sieht natürlich sehr schnell über eine Veränderung der Kollektion, da tut sich was. So, im nächsten Step haben wir uns dann mit der Marke beschäftigt.
Mhm. Ihr habt euch erstmal mit Swing beschäftigt. Aber 2023 habt ihr dann sogar eine neue Marke lanciert mit Hey Kyla. Warum habt ihr das gemacht?
Also ich habe mich tatsächlich schon länger mit dem Gedanken beschäftigt, unser Produktportfolio ein Stück weit zu erweitern. Das ist tatsächlich aus einem Gefühl irgendwie heraus entstanden, dass da Möglichkeiten am Markt sein können. Dann haben wir uns natürlich nochmal intensiver auch inhaltlich damit beschäftigt. Was bedeutet das für unsere Swing-Kollektion? Was bedeutet das für den Markt, also für unsere B2B-Kunden? Wir waren zu dem Zeitpunkt noch sehr, sehr B2B-fokussiert. Das haben wir mittlerweile verändert, eher konsumentenorientiert. Und jetzt muss man dazu sagen, wir waren zu dem Zeitpunkt, wo sich das Gefühl dann irgendwie immer weiter verstärkt hat, mit dem Unternehmen noch nicht bereit, diesen großen Schritt zu gehen, mit Blick auf Prozesse, mit Blick auf Organisation. Vor 2,5, 3 Jahren haben wir dann so eine Art Projektteam bei uns aufgesetzt aus 6 Leuten, aus allen Bereichen, die dieses Projekt betrifft. Und wir haben uns dann gemeinsam dazu entschieden, diesen Schritt zu gehen. Und ja, es war eine super, super Entscheidung im Rahmen von, das haben wir natürlich in diesem Prozess mit berücksichtigt, im Rahmen der Kollektionsentwicklung von Swing schaffen wir einfach nochmal darüber, mehr Schärfe in die Kollektion zu bringen. Sprich, wir können Kollektionen nochmal zielgruppengerechter entwickeln, weil auch da ist noch zu ergänzen, wir hatten aus Kundengesprächen mit unserem B2B-Kunden oftmals gehört, dass die Tochter nicht die gleiche Marke tragen will wie die Mama.
Mhm.
Und daraus ist das so irgendwie alles entstanden und schlussendlich der Wunsch, eine neue Zielgruppe zu erreichen, nochmal zielgruppengerechter Kollektionen zu entwickeln, mit den jeweiligen Marken zu kommunizieren. Es war eine sehr, sehr gute Entscheidung, da sind wir auch sehr glücklich drüber.
Mhm. Also hat geklappt. Ihr habt jetzt die Mutter und die Tochter.
Genau, wir haben die Mutter und die Tochter.
Okay.
Und ja, schauen wir mal, was wir noch so planen.
Wer noch so dazu kommt.
Genau, wer noch so dazu kommt.
Ja, genau. Wie hat sich das denn all das auf den Umsatz ausgewirkt? Also wie hat der sich seit deinem Einstieg entwickelt? Ich habe ja schon gesagt, verdreifacht. Kannst du da noch ein bisschen konkreter werden?
Also wir sind auf dem Weg der Vervierfachung.
Mhm. Ne?
Und wenn alles gut läuft, werden wir es dieses Jahr auch erreichen. Ich bin ehrlicherweise vom Typ jemand, der sich ungern, sage ich mal, mit Lorbeeren schmückt und groß in die Vergangenheit blickt, sondern wir können lieber über alles sprechen, so was wir vorne raus geplant haben. Ja.
Okay. Ja, dann blicken wir jetzt auch mal nach vorne. Ihr habt in diesem Jahr ein neues Promotion-Konzept für den POS eingeführt. Erzähl doch mal, was euch dabei wichtig war und bei wie vielen Händlern es bereits ausgerollt wurde und natürlich auch, wie viele es noch werden sollen.
Ja, also wir haben festgestellt über unsere regelmäßigen Besuche vor Ort bei unseren Kunden, dass wir nicht die Sichtbarkeit haben, die wir haben wollen oder die wir anstreben perspektivisch. Und aus dem Grund haben wir relativ schnell so die Idee kam, ich glaube, Mitte letzten Jahres kam die Idee, das so eine Art Promotion-Konzept zu entwickeln. Gar nicht mit dem Ziel, noch mehr Ware zu liefern, sondern wir haben den Fokus auf Markensichtbarkeit gelegt. Sprich, das ist eine Fläche, die hat, glaube ich, einen Durchmesser von 3 bis 4 Metern. Mit jeweils pro Marke haben wir das natürlich entsprechend ausgespielt. Mit jeweils 3 Puppen, einer Rückwand, wo wir dann Flächen individuell, auch mit den Sachen, die vor Ort sind, da so ein, ich sag mal, Stopper schaffen auf der Fläche. Mit dem Ergebnis sind wir super, super happy. Wir haben es bei 30 POS testweise ausgerollt. Perspektivisch jetzt fürs nächste Jahr werden wir das Konzept nochmal anpassen. Da gehen wir in den Rollout mit, in die Kommunikation im September.
Was werdet ihr da anpassen? Was sind jetzt die Learnings?
Ja, ich würde sagen, es sind weniger Learnings. Wir werden nochmal den Fokus verändern. Bedeutet, wir werden, wo wir drüber nachdenken, die Kollektion anpassen auf die Shop-in-Shop-Fläche.
Ja.
Und so die Marke wieder ein Stück weit in den Hintergrund rücken, nichtsdestotrotz Sichtbarkeit schaffen,
ja,
aber noch mehr Fokus auf Ware. Wir wollen darüber einfach mal testen, was passiert, wenn du Ware herausstellst über wirkliche Pop-ups und welchen Impact hat das dann wiederum auf Umsätze.
Mhm.
Ich bin immer jemand vom Typ Trial and Error, Risiko abschätzen und dann gezielt da reinarbeiten und was funktioniert, ausrollen.
Und auch schnell Veränderungen umsetzen, nicht zu lange irgendwie was auszutesten, höre ich da raus, oder?
Nee, nicht. Also wir haben uns sehr kurze Wege im Unternehmen und wir entscheiden sehr schnell und ich glaube, das ist so ein Stück weit auch unser Erfolgsfaktor, die Flexibilität und dass wir sehr, sehr anpassungsfähig sind und schnell reagieren können, im nahen Austausch mit unseren Kunden stehen und ja, ich sag mal, so eine Marktentwicklung auch ein Stück weit beobachten und darauf direkt immer reagieren.
In welchen Häusern wart ihr da jetzt so mit diesen 30 Flächen?
Ja, beispielsweise jetzt aktuell noch aufgebaut bei Bräuninger in Stuttgart. Wir waren bei L&T in Osnabrück, Modehaus Garhammer, bei Mohr in Dollern. Das sind so mal ein paar Namen zu nennen.
Du hattest vorhin schon mal gesagt, bei der Kollektionsentwicklung, dass ihr da jetzt auch mehr D2C denkt als früher. Wie ist es denn aber auch im Verkauf? Also welche Rolle spielt D2C da mittlerweile?
Schon eine Rolle. Ich sag mal, ich habe mich sehr, sehr lang gegen unseren eigenen Online-Shop gewehrt, weil wir sind ein Unternehmen, was profitabel funktionieren soll. Und ja, online mit Anlasskleidern zu betreiben, werden alle wissen, ist sehr, sehr schwierig aufgrund der enorm hohen Retourenquoten. Nur wir haben dann vor 3 Jahren uns dazu entschieden, den Schritt zu gehen. Gar nicht, weil wir den Händlern Umsatz wegnehmen wollen, ganz, ganz im Gegenteil. Sondern unser Ziel ist es, als Marke wahrgenommen zu werden. Und aus meiner Sicht erwartet die heutige Konsumentin einen Online-Shop von einer Marke und entwickelt sich solide. Für uns ist wichtiger, mit unseren B2B-Partnern zu wachsen. Nur, was ich in meiner vorherigen Antwort meinte, eher in Bezug auf Markenkommunikation und in Bezug auf Kollektionsentwicklung.
Ja.
Also wir wollen Nachfrage in dem Sinne nicht über eine Erhöhung des Angebots, sprich eine Erhöhung von Beständen, machen, sondern unser Ziel ist es, Nachfrage über den Konsumenten zu erzeugen.
Ja, aber bei dem Onlineshop bildet ihr da trotzdem euer gesamtes Sortiment ab oder sagt ihr da auch ein paar Teile, die wirklich zu schwierig sind wegen der Retouren, die zeigt ihr dort nicht?
Nee, ganz im Gegenteil.
Okay.
Ganz im Gegenteil.
Also für die Marke muss es dann schon sein, dass da auch alles zu sehen ist.
Genau. Mhm. Also wir setzen da überhaupt gar nicht, also natürlich sind Bestseller ein Bestandteil von, aber für uns ist Emotion super, super wichtig.
In unseren Gesprächen hören wir immer wieder, dass Kundinnen und Kunden vermehrt nach Anlassmode suchen, die zu mehreren Anlässen tragbar ist. Wie wirkt sich das, also generell diese Casualisierung, auf euer Geschäft aus?
Ist in jedem Fall spürbar. Für mich entwickelt sich Mode immer in Wellen. Wenn ich jetzt mal einige Jahre zurückblicke auf die Zeit oder auf die unmittelbaren Jahre nach Corona, wo festlich und es ging nicht schicker und noch geschmückter. Das ist für mich so ein Stück weit Lauf der Dinge. Auch da zeichnet sich so die Flexibilität aus und die Reaktionsfähigkeit. Wie schnell kannst du im Rahmen dessen, wie du auch eine Kollektion drin willst, die Kollektion anpassen? Was natürlich da zu berücksichtigen ist, du hast schnell andere Wettbewerber, die du vorher nicht hattest. Ist für uns im Rahmen von einer Entwicklung der Kollektion zu berücksichtigen. Nichtsdestotrotz bleibt Anlass aus meiner Sicht ein emotionaler Kauf. Der Trend geht dahin, aber es muss immer noch mit dem Ticks was Besonderem sein.
Mm. Und es wird auch nicht eine dritte Marke kommen, die dann nicht für Anlass ist. Da ist jetzt nichts in Planung.
Also wir beschäftigen uns ehrlicherweise bezüglich weiterem Wachstum in alle Richtungen. Mhm. Und wir denken natürlich über eine dritte Marke nach. Nur es muss vom Zeitpunkt her passen, genauso bei Hekyla. Und es muss auch für uns von der Organisation und auch von den Prozessen stemmbar sein. Und wir sind gerade eher dabei, dass wir mit unseren beiden bestehenden Marken weiter Marktanteile gewinnen wollen und das auch gesund, sondern nicht über eine Übersteuerung von Flächen, sondern wir wollen aus guter Performance heraus Wachstum generieren.
Mhm. Gute Performance, gutes Stichwort. Da geht es ja auch viel um bedarfsgerechte Einsteuerung. Das ist für die ganze Modebranche ein riesiges Thema. Wie ist das bei euch als Anlassspezialist? Welche Zeiträume sind da besonders wichtig?
Ja, also wir haben eine sehr frühjahrsdominierte Abverkaufskurve. Wir machen im Durchschnitt 80% in den ersten 7 Monaten des Jahres. Mhm. Demzufolge ist für uns eine bedarfsgerechte Einsteuerung super, super wichtig. Also wir beschäftigen uns seit 3 bis 4 Jahren bereits aktiv mit dem Thema. Wir haben jetzt uns auf ein anderes Tool konzentriert oder haben den Dienstleister gewechselt, wo wir einfach nochmal bedarfsgerechte Ware einsteuern. Also wir prüfen auf Artikel, Farb, Größenlevel pro POS, wie sind die Kennzahlen und wie steuere ich geschickt und optimal die Ware nach und das im entsprechenden Saisonverlauf. Vor einigen Jahren haben wir das linear gemacht, bedeutet ein Teil verkauft, ein Teil nachgesteuert. Nur, wie ich schon eingangs sagte, bei einer derartigen Abverkaufskurve, die dann sehr schnell sehr hoch geht und genauso schnell wieder runter geht, ist es effektiv nicht möglich, da alle oder die gesamte Nachfrage abzudecken, weil du in der abverkaufsstarken Periode eine Unterdeckung hast und ansonsten eine Überdeckung. Mhm. Und das hat natürlich auch mit Blick auf Lagerumschlägen Einfluss auf deine Performance. Und unser Ziel ist es, Bestand und Nachfrage möglichst in Einklang zu bringen und das im entsprechenden Saisonverlauf. Mhm. Und wenn ich noch eine Sache kurz ergänzen darf,
klar.
Das auch in beide Richtungen, sondern nicht nur in Bezug auf Verkauf, sondern Bestandsoptimierung, sondern wir wollen die Daten auch noch im nächsten Step nutzen für den Waren-Intake. Mhm. Also, dass wir prüfen anhand von Daten, welche Fläche braucht was. Mhm. Ne? Dass wir es sozusagen beidseitig nutzen, Wareneinsteuerung und in der bedarfsgerechten Steuerung am POS.
Mhm. Wie weit seid ihr da heute?
Also ich glaube, bei dem Thema kann man nicht fertig sein. Wir sind, glaube ich, grundsätzlich auf einem ganz guten Weg, weil wir auch die Voraussetzungen hinsichtlich unserer Bestände geschaffen haben. Wir haben mittlerweile ein Ganzjahres-NOS und auch ein Seasonal-NOS, wo wir Seasonal definieren wir über unter Berücksichtigung vom Ganzjahres-NOS, was ist die optimale Auswahl aus unserer Kollektion. Und demzufolge haben wir die Flexibilität in der Saison. Wir sind auf der Reise, wie gesagt. Ich glaube, da kann man nicht fertig sein. Mhm. Aber wir sind auf einem, denke ich, sehr guten Weg.
Mhm. Was mich noch interessieren würde, welche Länder haben denn noch Potenzial? Konzentriert ihr euch sehr auf Deutschland oder auch darüber hinaus?
Also, wir sind aktuell sehr dachlastig aufgestellt. Liegt ein Stück weit bei uns an der Vertriebsstruktur. Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande und Belgien sind unsere stärksten und Fokusländer. Solange wir nicht den gewünschten Marktanteil in den jeweiligen Ländern haben, werden wir uns mit keinen weiteren Ländern wirklich aktiv beschäftigen, weil auch da ist mir wichtig, es reicht heutzutage nicht, eine Marke hinzuhängen oder ein Produkt hinzuhängen, was möglicherweise in Ländern wie UK niemand kennt. Mhm. Das ist so, du musst aus meiner Sicht möglicherweise deine Marke hinterfragen, wie musst du anders in den jeweiligen Ländern kommunizieren? Wie musst du deine Kollektion anpassen? Ist deine Kollektion richtig von der Ausrichtung, von den Preislagen, von den Anlässen? Wie ist die Abverkaufskurve? Und das ist für uns noch zu früh.
Dann nochmal zurück nach Deutschland. Was treibt dich aktuell besonders um, wenn du auf die gesamte deutsche Modebranche blickst?
Charlotte, ich spreche immer lieber über uns als über alle anderen, aber ich beantworte das mal für uns und dann lassen sich da sicherlich oder möglicherweise Rückschlüsse draus ziehen.
Okay.
Was wir festgestellt haben, ich fange mal so im Bereich von Produkt an. Wir haben festgestellt, dass eine extreme Marktdynamik da ist. Trends entwickeln sich deutlich schneller, wie du gerade auch schon hinsichtlich der Casualisierung gesagt hast. Ich erkenne es auch recht gut über die Lebensdauern von Artikeln. Wir hatten vor einigen Jahren Artikel im NOS, die sind über 5 Jahre plus. super gelaufen. So, und wenn die Artikel dann langsamer wurden, wurden sie langsamer. Nur heute werden sie nicht langsamer, die stoppen nahezu. Mhm. So, und das ist für uns natürlich als Marke gerade mit einem recht hohen NOS-Anteil eine große Herausforderung. Schlussendlich helfen uns da die Daten und die Datentransparenz hinsichtlich oder zum POS. Der nächste Punkt ist so die Folge vom ersten Punkt, Stichwort Flexibilität. Wir brauchen mehr Flexibilität in der Beschaffung, in der Kollektionsentwicklung und auch im Vertrieb. Mhm. Aus meiner Sicht ist es nicht zeitgemäß, wie lange zwischen Kollektionsentwicklung und Lieferung ist und dazwischen noch gelagert der Order. Mhm. Das kann aus meiner Sicht nicht sein, dass der Handel 4 bis 6 Monate vorher Aufträge abgeben muss. Mhm. Dafür ist der Markt einfach, wie ich schon vorab sagte, zu schnell. Und da muss mehr Flexibilität reinkommen. Und ja, ich finde, man sollte sich mit Modellen wie in Zara und Mango beschäftigen. Was macht die Unternehmen so erfolgreich? Nicht nur hinsichtlich Umsatz, sondern auch hinsichtlich Profitabilität. Mhm. Ja. Und ein dritter Punkt, den würde ich noch ergänzen, die bauen so ein Stück weit alle aufeinander auf.
Ja.
Daten gewinnen enorm oder werden enorm an Relevanz gewinnen. Mhm. Also ich denke, wir müssen für uns raus aus dieser Subjektivität kommen. Ich sage nicht, wir müssen allen Systemen blind vertrauen. Nein, aber mir hilft es, wenn Daten mir Entscheidungen erleichtern. Mhm. Und wenn, sage ich mal, Daten empfehlen, wir fahren links lang, wir fahren trotzdem rechts lang, ist das meine Entscheidung. Nur es hilft, raus aus diesen Gefühlen zu kommen. Zum Schluss, klar, Mode ist Emotion, aber es ist immer hilfreich, wenn man eine Entscheidungsgrundlage hat.
Ja. Du hast jetzt gerade von der Flexibilität gesprochen, die wünschenswert ist. Was bietet ihr denn da? Habt ihr auch schnelle Drops, die ihr zwischendurch einspielt?
Also ich sag mal, wo wir stehen und wo wir hinwollen, sind nochmal, oder wo ich auch das Potenzial sehe, sind nochmal 2 verschiedene Dinge. Wir geben unseren Kunden über das Seasonal NOS sehr, sehr viel Flexibilität, wo wir bewusst sagen, gehen mit einer geringen Bestückung in die Saison und wir steuern dann gezielt Ware nach, wo Bedarf ist, auch hinsichtlich Stärkung LOG, Reduzierung Endläger. Sage ich mal, flexible Drops, wo wir in den Vorkauf gehen, auf unser Risiko Ware vorkaufen, haben wir jetzt testweise zu Liefertermin April dieses Jahres gemacht. Mhm. Mit so einer Hochsommerkapsel, die haben wir im Januar verkauft für April.
Ja.
Ist super angekommen, waren dann sehr schnell ausverkauft, aber auch da, wir testen uns da so langsam ran und das ist ja schlussendlich auch so ein schmaler Grat, auf dem man sich bewegt, weil gegen die Flexibilität steht natürlich der Faktor fürs Unternehmen Sicherheit, ne, und Planbarkeit. Mhm. Und eine Vororder ist das planbarste Geschäft, was aus meiner Sicht ein Unternehmen oder eine Marke haben kann. Ich sage mal, wir testen uns so langsam ran und schauen, welchen Einfluss das oder welche Bereitschaft da auch so der Markt hat und welche Offenheit dem gegenüber. Und ja, schauen wir mal, was da noch passiert.
Okay. Ja, schauen wir mal, was passiert. Vielleicht schließen wir jetzt auch mal wieder den Kreis. Und wir haben ja am Anfang so über dich gesprochen, dass du über einen doofen Zufall in diese Branche reingerutscht bist. Wo siehst du dich denn so in 10 Jahren?
Oh, Charlotte, jetzt stellst du mir die gleiche Frage wie bei meinem Vorstellungsgespräch bei der Ausbildung.
Ja, siehst du?
Gute Frage.
Im Nähmaschinenbetrieb der Eltern, ist das jetzt noch die Antwort?
Nee, das ist nicht die Antwort. Das macht glücklicherweise, was mich sehr, sehr freut, mein Bruder.
Ah.
Nils ist 8 Jahre jünger als ich. Und
ja,
der
praktisch,
ist halt
wenn man Geschwister hat, genau.
Super praktisch. Der ist seit 2 Jahren im Unternehmen und treibt da gerade ganz enorm das Online-Business voran. Mhm. Ja, ich werde mich definitiv in den nächsten 10 Jahren bei Swing weiter ausleben. Wie gesagt, wir haben super, super viel noch vor uns. Tolle Projekte. Die Grundlage für Wachstum ist da und wir haben noch viel vor mit unserem Unternehmen und ja, schauen wir mal, so was in den nächsten 10 Jahren noch alles passiert.
Ja, wir verfolgen es auf jeden Fall mit.
Ja.
Ja, sehr schön, dass du uns dann einen Einblick gegeben hast. Vielen Dank, dass du heute hier zu uns nach Frankfurt gekommen bist.
Danke nochmal für die Einladung, Charlotte.
Sehr gerne.
Und genau.
Das war Moritz Schwack von Swing Collections und das war der Textilwirtschaft Podcast. Sie haben Fragen oder Anregungen, dann schreiben Sie uns gerne an podcast@textilwirtschaft.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.